Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Auf unserer Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher befinden wir uns derzeit im alttestamentlichen Buch Jeremia. Jeremia, der leidende Prophet, hatte die schwere Aufgabe, Gottes Wort zu verkünden, obwohl dies auf taube Ohren stieß und er letztendlich das Volk des Südreiches Juda nicht zur Umkehr zu Gott umstimmen konnte. Welche Auswirkungen dieser langjährige Dienst auf Jeremia hatte, das erfahren Sie in dieser Sendung. In Kapitel 15 des Jeremia-Buches wird erkennbar, dass sich der Prophet Jeremia ziemlich niedergeschlagen fühlte. Die Botschaft, die er im Auftrag Gottes den Menschen in Juda verkündete, stieß bei ihnen auf taube Ohren. Trotzdem gab Jeremia nicht auf. Er wendete sich an Gott und betete für sein Volk. Das war richtig und prima von ihm. Gott hatte ihm dazu allerdings etwas sehr Interessantes zu sagen. Hören Sie dazu den ersten Vers aus Kapitel 15. Jeremia berichtet: Und der Herr sprach zu mir, und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so habe ich doch kein Herz für dies Volk. Treibe sie weg von mir und lass sie weggehen. Die Menschen waren offensichtlich zu weit gegangen. Sie mussten bestraft werden. Sie hatten nicht gehört, als Gott bis hierher und nicht weiter gesagt hatte. Diese Linie hatten sie überschritten, und Gott räumte ihnen keine Galgenfrist mehr ein. Sie würden der babylonischen Gefangenschaft nicht entkommen können. Trotzdem soll Jeremia nicht meinen, dass Gott seine Gebete missachten würde. An Jeremias Gebeten hatte Gott nichts auszusetzen. Deshalb sagte Gott, dass auch wenn Mose und Samuel vor ihm stünden, er ihre Gebete für das Volk Juda nicht erhören würde. Liebe Hörer, Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Mose im zweiten Buch Mose als ein fantastischer Fürsprecher für das Volk Israel beschrieben wurde. Als Gott androhte, das Volk zu zerstören, trat Mose vor ihn und leistete Fürbitte für die Menschen. Gott antwortete damals auf sein Gebet und verschonte das Volk. Aber hier und jetzt, zur Zeit Jeremias, sagte Gott: Auch wenn Mose als Fürsprecher für sein Volk eintreten würde, wäre dies nutzlos. Auch Samuel hatte für das Volk gebetet. Durch Samuels Eintreten konnte er das Urteil Gottes immer wieder abwenden. Gott aber sprach jetzt, dass auch wenn Samuel jetzt beten würde, dies Gott nicht davon abhalten würde, sein Urteil in die Tat umzusetzen. Die Menschen hatten eine gewisse Grenze überschritten, und somit war das Urteil Gottes unausweichlich. Jetzt können wir verstehen, warum Jeremias Botschaft zu einem großen Teil eine Urteilsbotschaft ist. In den Versen 5 und 6 lesen wir: Wer will sich denn deiner erbarmen, Jerusalem? Wer wird denn Mitleid mit dir haben? Wer wird denn kommen und fragen, ob es dir gut geht? Du hast mich verlassen, spricht der Herr, und bist von mir abgefallen. Darum habe ich meine Hand gegen dich ausgereckt, um dich zu verderben. Ich bin des Erbarmens müde. Du hast mich verlassen. Deutlicher kann man Abtrünnigkeit nicht beschreiben. Und die Formulierung »Ich bin des Erbarmens müde« macht deutlich, dass sich die Menschen des Volkes Juda offenbar immer wieder flehentlich an Gott gewendet hatten. Doch ihre Versprechungen, sich zu bessern, waren jedes Mal nur leere Versprechungen. Danach wandten sie sich schnurstracks wieder den alten Sünden zu. Gott ist es einfach nur noch leid. Er kündigt an, dass es Zeit ist, das Urteil gegen sie zu vollstrecken. Es ist unschwer zu erkennen, dass diese Botschaft nicht gerade Jeremias Popularität diente. König Josia war sein Freund gewesen, aber König Jojakim, sein Nachfolger, war aus anderem Holz geschnitzt. Jojakim war ein böser Mann. Jeremia war sozusagen die Fliege in Jojakims Suppe. Für ihn war Jeremia nichts als ein lästiger Unruhestifter. Trotz der Tatsache, dass Jeremia ein weinender Prophet ist, der eine sehr unangenehme Botschaft verkünden soll, hat er auch einen gewissen Sinn für Sarkasmus und Humor. In Vers 10 lesen wir, wie er sich an den Herrn wandte und ihm vorheulte: »Weh mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jedermann hadert und streitet im ganzen Lande. Hab ich doch weder auf Wucherzinsen ausgeliehen, noch hat man mir geliehen, und doch flucht mir jedermann.« Was Jeremia hier zum Ausdruck bringt, könnte man kurz und prägnant so zusammenfassen: »Keiner mag mich, niemand hat mich lieb.« Und erklärend fügt Jeremia hinzu: »Ich verleihe kein Geld und verlange keine Wucherzinsen, aber trotzdem verflucht mich jeder.« Noch heute gibt es das Sprichwort: »Sei vorsichtig, Freunden Geld zu leihen, du könntest beide verlieren, das Geld und die Freundschaft.« Ich musste mit eigenen Augen ansehen, was passieren kann, wenn christliche Freunde einander Geld leihen. Ich erinnere mich an einen Mann, der seinem Freund Geld geliehen hatte. Dieser wollte damit ein Projekt durchziehen und damit in kürzester Zeit das Geld verdoppeln. Doch dann verlor er das geliehene Geld und konnte es seinem Freund nicht einmal ohne Gewinn zurückzahlen. Das hat zum Zerbrechen einer guten Freundschaft geführt und die Beziehung komplett ruiniert. Wenn Sie also Freunde verlieren möchten, leihen Sie ihnen Geld. Besser ist es jedoch, auch bei guten Freunden darauf zu achten, was für Pläne sie haben und ob diese realistisch sind. Zurück zu Jeremia, der im Volk inzwischen so unbeliebt ist wie ein reicher Mann, der für das Verleihen von Geld Wucherzinsen verlangt. Während dieser schwierigen Zeit sucht Jeremia Trost und Rat im Wort Gottes. Wir erinnern uns, dass das Gesetz des Herrn im Tempel wiedergefunden worden war und dass es ihm zugänglich war. In Vers 16 unseres Bibeltextes lesen wir, wie schwer es Jeremia hatte. Aber er empfing Trost von Gott. »Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth.« Das Wort Gottes spendete Jeremia Trost. Im Bilde gesprochen, er aß es, er verdaute es, und es wurde zu einem Teil von ihm. Ach, was sollten wir uns doch heute mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen? Wir benötigen nicht nur das oberflächliche Erlernen von ein paar Regeln, die wir zu leben haben. Wir müssen das Wort Gottes verdauen, damit es ein Teil von uns selbst wird. Es wird uns Freude ins Herz bringen, genauso wie es Jeremia Freude brachte. Nur das Wort Gottes vermag dies zu tun. Ich lese noch einmal Vers 16. Jeremia sagt zu Gott: »Dein Wort ward meine Speise, so oft ich's empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost, denn ich bin ja nach deinem Namen genannt, Herr Gott Zebaoth.« Es ist überaus interessant, wie Gott auch heute noch sein Wort benutzt, um Menschen zu trösten und aufzurichten, um ihnen Freude ins Herz zu geben. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal Post von einem Hörer bekam, der im Zusammenhang mit dem Galaterbrief das Wort »Vater« aufgeschnappt hatte. Allein dieses Wort berührte ihn innerlich so sehr. Mehr war nicht nötig, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Wie wichtig das Wort Gottes doch ist, es kann auch heute noch unser Herz und unseren Verstand erreichen. Jeremia steckte in großen Schwierigkeiten. Sie erinnern sich, dass selbst die Menschen in seinem Heimatort Anatot ihn abgelehnt hatten und ihn loswerden wollten. Ja, seine eigene Familie hat ihn abgelehnt. Sein Leben schwebte in größter Gefahr. Gott aber bürgte für seine Sicherheit, wie wir in den Versen 20 und 21 nachlesen können. Gott spricht: »Denn ich mache dich für dies Volk zur festen, ehernen Mauer. Wenn sie auch wider dich streiten, sollen sie dir doch nichts anhaben. Denn ich bin bei dir, dass ich dir helfe und dich errette, spricht der Herr. Und ich will dich erretten aus der Hand der Bösen und erlösen aus der Hand der Tyrannen.« Mit anderen Worten: Bleib nur am Ball, denn ich werde mich um dich kümmern. So die Zusage Gottes. Wir erreichen nun Kapitel 16. Die Tage werden immer schlimmer. Das Südreich Juda nähert sich sozusagen dem Ende der Fahnenstange. Soweit ich es beurteilen kann, erhielt Jeremia die folgenden Prophezeiungen ungefähr 10 Jahre vor der Zerstörung Jerusalems. Wir lesen in Jeremia 16 in den Versen 1 bis 4: Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter zeugen an diesem Ort. Denn, so spricht der Herr, von den Söhnen und Töchtern, die an diesem Ort geboren werden, und von ihren Müttern, die sie gebären, und von ihren Vätern, die sie zeugen in diesem Lande, sie sollen an bösen Krankheiten sterben und nicht beklagt noch begraben werden, sondern sollen dunk werden auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger sollen sie umkommen, und ihre Leichname sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes zum Fraße werden. Soweit aus Kapitel 16, die Verse 1 bis 4. Gott offenbart Jeremia den Schrecken, der über Juda hereinbrechen wird. Er verbietet Jeremia zu heiraten. Der Grund dafür ist offensichtlich. Wenn Sie sich Psalm 137 anschauen, der nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben wurde, werden Sie sehen, welches Schicksal die Kinder erleiden mussten. In den letzten beiden Versen des Psalmes steht, dass Babylon zerstört werden wird und dass die Zerstörer genauso mit Babylon umgehen werden, wie Babylon mit Juda umgegangen ist. Unter anderem heißt es da: Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan hast. Wohl dem, der deine jungen Kinder nimmt und sie am Felsen zerschmettert. Diese Verse lassen eigentlich nur eine Deutung zu. Als der babylonische König Nebukadnezar die Stadt Jerusalem einnahm, schnappten sich die Eroberer kleine Kinder und zerschmetterten ihre Köpfe an Steinen. Deshalb bat Gott Jeremia nicht zu heiraten, weil er Jeremia vor dieser Seelenqual bewahren wollte. Ja, unter bestimmten Umständen ist es am besten, keine Kinder in diese Welt zu setzen. Und dennoch gab und gibt es Hoffnung. In den Versen 14 und 15 hören wir, wie Gott zu Jeremia spricht: Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird: So wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern: So wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte. Denn ich will sie zurückbringen in das Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. In dieser dunklen Zeit in der Geschichte Judas lässt Gott Jeremia eine glänzende Zukunft sehen. Es scheint so, als ob er durch den dunklen Tunnel der Zukunft hindurchblickt und das Licht am anderen Ende sieht. Es ist hochinteressant, dass dieses Motiv in fast allen prophetischen Schriften auftaucht. Es wurde nie so dunkel, dass die Propheten nicht das kommende Licht sehen konnten. Je dunkler die Nacht war, desto heller erschien das Licht. Gott verheißt, dass der Tag kommen wird, an dem er sein Volk aus der Gefangenschaft zurück in das gelobte Land bringen wird. Und Gott hat sogar schon einen neuen Plan für sein Volk bereit. Wir lesen in Vers 21: Darum siehe, diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Ich persönlich bin der Meinung, dass Gott auch meinem Land erst beibringen müsste, dass er der Herr ist. Ich habe den Eindruck, dass die Menschen nicht wissen, dass es Gott überhaupt gibt. Wenn er sich eines Tages schließlich zu erkennen geben wird, wird es höchst eindrucksvoll sein. Wir lassen das 16. Kapitel des Jeremia-Buches hinter uns und erreichen Kapitel 17. Dieses Kapitel scheint eine Zusammenfassung der bisherigen Anklagepunkte zu sein. Gott wiederholt, warum Juda in die Gefangenschaft gehen muss, aber er offenbart uns auch einige grundlegende Lehren, die auf das Leben generell Anwendung finden. In den beiden ersten Versen von Kapitel 17 lesen wir: Die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Denn ihre Söhne denken an ihre Altäre und Aschera-Bilder unter den grünen Bäumen und auf den hohen Hügeln. Alles, was die Menschen taten, war also böse. Dieses Böse durchdrang auch ihre Religiosität. Vers 5. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Fleisch für seinen Arm halten, das bedeutet, einen anderen Menschen aus Fleisch und Blut für die einzig wahre Kraft zu halten, die etwas ausrichten kann. Eine solche Einstellung bezeichnet Gott als Irrweg. Manchmal meinen auch wir, dass wir uns auf bestimmte Menschen oder politische Parteien verlassen können, um die Probleme der Welt zu lösen. Doch nach den Worten in Vers 5 sind wir verflucht, wenn wir uns auf Menschen und ihr Können verlassen. Stattdessen sollten wir unser ganzes Vertrauen auf Gott, den Herrn, setzen. Gott bestätigt dies in Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Wenn wir ihm vertrauen, wird er uns segnen. Wie genau er uns segnet, erfahren wir in Vers 8. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Hier haben wir denselben Gedanken wie in Psalm 1. Dort heißt es: Gesegnet ist der Mann, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Leider gibt es bei jedem Menschen aber auch eine Kehrseite. Wir erfahren aus Jeremia 17, Vers 9, Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Diese Aussage bewahrheitet sich leider für unser aller Herzen. Anders ausgedrückt, wir sind alle herzkrank. Aber auch hierfür hat Gott eine Lösung. In Vers 10 steht: Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einen jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Lassen Sie es mich so ausdrücken: Nur Gott kann eine Herztransplantation durchführen. Für spezialisierte Ärzte ist dies im körperlichen Sinn mittlerweile ein Routineeingriff. Aber Gott ist im geistlichen Sinn schon seit Jahrtausenden ein Herzchirurg. Wenn wir uns ihm anvertrauen, schenkt er uns neues Leben. Wir werden neu geboren und erhalten ein neues Wesen, das mit Gott rechnet und lebt. Manchmal verwenden wir Prediger den Ausdruck: Schenkt dem Herrn euer Herz. Nun, was will Gott bloß mit meinem alten, schmutzigen und sündigen Herzen? Ich glaube, er will es gar nicht haben, denn das menschliche Herz ist von seinem Wesen her hinterlistig. Aber Gott will uns ein neues Herz geben. Er ist ein Herzspezialist, er ist der große Arzt. Wir beenden das Kapitel 17 mit einem großartigen Vers, nämlich mit Vers 12. Dort heißt es: Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. Hier, liebe Hörer, haben wir die Hoffnung der gesamten Menschheit. Alle Menschen haben trügerische, schmutzige, böse und sündige Herzen. Aber es gibt ein Heiligtum, einen Rückzugsort. Aber die Stätte unseres Heiligtums ist der Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn. Ein Heiligtum ist nicht nur ein Ort, um Gott anzubeten. Es ist ein Ort der Sicherheit, ein Ort des Friedens. Gott gab seinem Volk bestimmte Städte, die Zufluchtsorte waren. Dort fanden die Menschen Schutz. Und wie steht es um uns heute? Wohin können wir uns flüchten, wenn wir uns bedroht fühlen oder wenn wir gesündigt haben und vom eigenen Gewissen in die Enge getrieben werden? Die Antwort darauf finden wir im Neuen Testament, im Hebräerbrief. Dort heißt es in Kapitel 4, Vers 16, Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Und ebenfalls im Hebräerbrief, in Kapitel 10, ab Vers 19 lesen wir, Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist, durch das Opfer seines Lebens, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben. Zum Schluss noch ein Gedanke zum Buch des Propheten Jeremia. Wenn Gott als Kläger und das Königreich Juda als Angeklagter vor Gott stünden, wäre der Fall in kürzester Zeit entschieden. Schuldspruch. Wir sitzen heute im gleichen Boot wie das damalige Südreich Juda, denn wir haben uns von Gott abgekehrt. Uns erwartet eine ewige Gefangenschaft. Eigentlich. Aber es gibt einen Schimmer der Hoffnung am Ende des Tunnels. Mehr noch, dieser Schimmer ist strahlend hell wie die Morgensonne. Jesus Christus, er ist unser Anwalt, und nur durch ihn erhalten wir den Freispruch. Wie gut, dass Christen den besten Anwalt haben, den es gibt. Mit diesem Gedanken verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.